Dieser Podcast wird unterstützt von DM Bio. Kaugummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur.
'84 ging es hier in Deutschland los mit dem Privatfernsehen. Und ja, plötzlich rauschten völlig neue Formate und Inhalte in unsere Wohnzimmer. Dokus, Reality-Shows, Gerichtsshows, Daily-Talk-Shows, Soaps, Game-Shows. Seitdem suchen Bauern Frauen, Frauen suchen Bachelors, schillernde Jurys suchen Superstars. Irgendwie scheinen alle irgendwas zu suchen. Und derjenige, der den ganzen Kram für uns auseinandertüdelte und auf eine ganz besondere Art karikierte, ist Oliver Kalkofe. Mit seiner Mattscheibe und anderen Formaten führte uns der 1965 in Hannover geborene Comedian immer wieder vor Augen, wie absurd Fernsehunterhaltung sein kann. Mit dem legendären Frühstücksradio ging es für ihn 1991 los. Bald traf er Oliver Welke, mit dem ihn bis heute eine Freundschaft und ein gemeinsamer Podcast verbindet. Sieg der Blödigkeit. Ist die Vernunft noch zu retten? Fragt Kalkofe in seinem aktuellen Buch. In unserem Gespräch geht es, damit verrate ich nicht zu viel, wirklich nicht unbedingt vernünftig zu. Ich erfahre, dass Oliver einer dieser Menschen ist, die immer nachwürzen, dass es überhaupt immer zu viel zu essen gibt. Wir sprechen über abgezählte Kuchenstücke in der Kindheit, Serviettenzwang im Hier und Jetzt, über Dosenmais und Dünnsein, Schokocroissant-Phasen und Moncherie-Muster, über Hüttenkäse, Erbsen und Zwiebeln on top. Und damit ist längst nicht alles gesagt. Ja, das muss man erstmal verdauen. Viel Spaß. Lieber Oliver, herzlich willkommen.
Ja, danke. Schön, dass ich endlich hier sein kann. Wir haben lange immer Termine hin und her.
Ja, das stimmt. Und als der Podcast noch ein Kind war quasi, vor 3,5 Jahren, sind wir uns zufällig begegnet, was man über die letzten 25 Jahre eigentlich nicht sagen kann. Wir kennen uns nämlich ungefähr schon so lange.
Ja, schon ewig, ja. Schon seit Premierezeiten,
ja,
als du bei Premiere warst.
Richtig, und du auch, genau. Also ist es wahrscheinlich 27 Jahre wird das her sein. Aber wir sind uns begegnet vor 3 Jahren oder so bei so einer Restauranteröffnung eines österreichischen Restaurants.
Ach ja, genau.
Und da habe ich schon gedacht, gut, er isst wirklich gerne, er muss zu Toast Hawaii kommen. Und eigentlich bist du seitdem so ein Wunschgast, aber es war auch schwierig, dich zu kriegen. Jetzt bist du da.
Sehr schön.
Jemand, der gerne isst.
Ja, das kann ich nicht verleugnen. Also das wäre, also diese Lüge würde man schnell enttarnen, wenn man mich sieht.
Auch weiß ich gar nicht. Es gibt wirklich Menschen, die, also Klaas Häufer Umlauf beispielsweise, den ich eingeladen habe. Entweder war es ein Vorwand, aber der sagte ganz ehrlich, wenn es sowas gäbe wie Astronautennahrung, dann würde ich die zu mir nehmen. Also er empfindet das eher als
lästig.
Ja, lästig, ganz genau.
Nee, das nicht.
Interessant,
nein,
ne?
Nein, nee. Also das ist genau Gegenteil. Also Essen tue ich nur, weil es mir Spaß macht oder Freude macht. Und sowas wie, wenn du Astronautennahrung oder so erwähnst, ne, oder es gibt ja auch so viele Sachen, die du jetzt so im Laden kriegen kannst, ne, also so, wo dann drauf steht, this is food oder irgendwie, ne, was, wo du einfach nur was zum Trinken hast und das ist dann aber wie eine ganze Mahlzeit. Da ich eher ja sowieso Probleme mit meinem Gewicht habe, also gar nicht so viel essen soll, wenn ich mal nicht was essen muss, bin ich ganz froh. Mhm. Und sonst versuche ich dann aber was Richtiges zu essen. Ja. Und das nervt mich auch. Das macht mich persönlich, also ist für mich ein großes Problem, weil ich funktioniere einfach genetisch so, sobald ich was esse, was mein Körper nicht ganz so toll findet oder womit er nicht so richtig gut zurechtkommt, nehme ich direkt zu. Ja, und so Brot und solche Sachen auch, ne, und so, dann mache ich eigentlich einen Bogen drum, aber wenn du dann unterwegs bist, hast du keine Chance mehr. Du kannst halt nur noch Dinge essen, die dir gar nicht gut bekommen und die du gar nicht möchtest, weil du eben gar nicht mehr die Gelegenheit hast, heute irgendwie noch was Gesundes, Vernünftiges oder so zu bekommen, wenn du jetzt auf dem Bahnhof bist oder auf dem Flughafen oder so.
Ich finde, also das ist verdammt schwer. Ich würde vorsichtig sagen, Veto. Das hätte ich vor 10 Jahren hätte ich gesagt, ja. Heute, zumindest in Berlin, ist es ja so, dass durch so eine Awareness, durch so ein Bewusstsein, es gibt ja sehr, sehr viele Restaurants jetzt auch, zum Beispiel auch am Berliner Bahnhof, wo man auch wirklich asiatisches Essen kriegt, das jetzt nicht in Öl schwimmt, jetzt nicht super totfrittiert ist oder so. Also ich glaube, so diese gesunden Snacks sind ja momentan auch Trend und Lifestyle. Eigentlich, glaube ich, ist es
Ich hoffe, dass es mehr wird, ja. Aber wenn du, also Berlin ist wirklich eine Ausnahme, das kann man vielleicht sagen, ne, weil hier wirklich viel ist. Aber wenn du so im Land herumreist, musste ich leider die Erfahrung machen, dass es sehr häufig nicht so ist. Und auch wenn du nicht an den großen Bahnhöfen bist oder so, sondern an den kleineren, ist es schon schwierig. Also es ist nicht so leicht, wie es scheint und wie es sein sollte, finde ich.
Gleich zu Beginn konfrontiere ich dich mit einer Sache, die du mir erklären musst. Wann auch immer das, ich habe da kein Datum zugefunden, aber ich habe im Netz, steht da Oliver Kalkofe, Pulled Pork Burger mit High Thai, High Hawaii.
Ja, kannst du, ja, ich war letztes Jahr zu Gast bei Grill den Hensler. Und ich bin kein wirklicher Koch. Also das heißt, das bedauere ich auch, muss ich sagen, weil ich finde es toll, wenn Menschen richtig kochen können. Und ich finde es toll, auch wenn man darin so eine Entspannung findet und das so als so eine Ruhephase, ja, und das so richtig, richtig machen kann. Ich bin mein ganzes Leben immer mehr oder weniger gezwungen gewesen, so aus dem, was da ist, irgendwie was zu basteln, ne? Also so zu improvisieren und mir selber was auszudenken. Und das kann ich zwar ganz gut, aber ich bin jetzt nicht wirklich, dass ich so sagen kann, ich habe ein super Rezept oder ich kann das und so machen. So, und jetzt musste ich zu Hensler und hatte von nichts eine Ahnung, ne? Also so was, dass ich da jetzt so was Richtiges kochen muss, ne? Was passt. Dann bekommt man einen Rezeptvorschlag, also man unterhält sich da mit denen, dann geben die einen Vorschlag. Das habe ich zu Hause dann auch versucht nachzukochen. Das war ein Pulled Pork Burger mit einer Hawaii-artigen Soße, weil das passte auch, weil es ging auch darum, das war kurz vor der letzten Folge Schläferz bei Tele5 und da hatten wir Hard Ticket to Hawaii. Und da habe ich gesagt, dann passt das super, weil dann machen wir den Hard Ticket to Hawaii Burger quasi und haben dazu auch noch ein Getränk und so weiter und haben das alles so auf Hawaii eben gemacht. Und ich musste diesen Burger machen. Und das war eine echte Herausforderung.
Das ist schon auf dem Papier eine echte Herausforderung. Ja. Weißt du, hast du im Kopf oder möchtest du schätzen, wie viele Zutaten es sind, inklusive Garnitur?
Oh, das waren bestimmt 15 oder mehr, oder?
26,
ja. Weil ich weiß,
und da sind Sachen bei, also natürlich Ananasscheiben, natürlich Kirschen aus dem Glas oder auch als Cocktailkirschen bekannt. Allein, also für zwei Personen, allein 10 Macadamia-Nüsse. Das finde ich schon so lustig. Die meisten Menschen, die ich kenne, sagen so, oh, Macadamia-Nüsse, die sind so fettig, da kriege ich maximal 2 oder so runter. Dann 2 cl Whisky.
Ja.
2 cl Whisky mit Räucheraroma. Dann Läuterzucker. Blue Curaçao.
Ja, das war für den Cocktail. Ey. Das war noch für den Cocktail, ja. Den
okay, das heißt, der hat damit gar nichts zu tun.
Der war nicht das Rezept, also es gab zusätzlich noch den.
Okay, das beruhigt mich.
Ja, das war nicht im Essen.
Alles klar.
Also die Nüsse glaube ich schon, aber die anderen Sachen nicht, die wurden nicht ins Fleisch gekippt. Nee, das war nicht.
Ich dachte,
Nein. Nee, waren dann die anderen Sachen. Das war hier
mein
nur für den
lieber
Cocktail.
Spitz. Also, und dann steht da, das ist fast wie so ein Witz, Bio-Orangenscheiben für die Garnitur. Wo ich so denke, darauf, Leute, kommt es jetzt auch echt nicht mehr an.
Das fand ich aber auch das Spannende bei diesen Rezepten, dass du dann halt, mit welchen Feinheiten, ne? Also du hast da so einen Riesenhaufen Fleisch und dann so irgendwie, da schüttest du dann auch so Sachen drauf, aber dann so irgendwie 2 cl von dem. Oder dem. Und das musst du ja dann ganz genau machen und ganz akribisch. Ja. Also ich habe wirklich mein Bestes gegeben. Ich habe echt gekämpft. Ich habe vorher einmal das zu Hause probiert. Da war die Küche danach ruiniert. Also das sah aus wie Sau. Und es hat so, sag ich mal, so zu 60% geklappt, ne? Aber es war ganz gut. Also wir haben es irgendwie so probiert. Und dann habe ich es da gekocht und es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Das Einzige, also woran es scheiterte, war, dass ich die Brötchenhälften, also die Burgerbrötchen, ne, die musste man nur ganz kurz anbraten auf dem Grill. Das war, hatte man keinen Toaster oder, sondern auf dem Grill. Und das war, obwohl es nur ganz kurz war, war es natürlich zu lang und die waren schwarz irgendwie dann.
Oh.
Die sahen richtig kacke aus. Und das war, dadurch gab es dann
harte Abzüge.
Und dann noch so ein paar Kleinigkeiten. Und beim Cocktail habe ich auch irgendwas falsch gemacht. Das sollte nämlich so eine schaumige Substanz haben. Und ich habe wieder irgendwie das Ei falsch geschlagen und weiß nicht was. Das war dann eigentlich, der war kaum trinkbar. Da haben auch alle drei Juroren hart mitgekämpft, weil der war echt nicht wirklich genießbar. Aber der wurde dann auch nicht bewertet. Aber lustig war, dass Rainer Kallmund hat ihn geliebt, den Burger, und sagte, es wäre der beste Burger, den er je gegessen hat.
Der dünne Rainer.
Aber der war echt, der war voll begeistert und hat volle Punktzahl gegeben. Und Rach hat gesagt, es wäre eine Zumutung. Es wäre eine Unverschämtheit eigentlich, sowas anzubieten. Und hat dann die Punkte runtergerissen. Mhm. Aber Hensler musste ja auch einen Burger da machen. Und wir haben es dann, muss ja auch was mit Pulled Pork so in die Richtung machen. Wir haben unentschieden, haben wir rausgeholt. Das war ich aber sehr zufrieden mit dann.
Lieber Oliver, kaum jemand kennt die Fernsehszene, die aktuelle, aber auch die der vergangenen Jahrzehnte, so gut wie du. Und ich weiß es, weil ich eine Zeit lang oder sehr lange als Sprecherin gearbeitet habe, so vor 15 Jahren ungefähr, vielleicht ist es auch schon ein bisschen länger her, du kannst es besser einordnen, gab es so Trends, XXL-Burger,
ja.
XXL-Schnitzel. Oh, ja. Weißt du das noch? Ich hab da Beiträge vertont, denen ich wirklich so dachte, oh Leute, wirklich? Mhm. Gibt es das noch? Weißt du das?
Ob sie, also diesen Trend noch, ich glaube wenig, ne? Also ich glaube, es hat sich irgendwann gezeigt, ich weiß, das war der auch vor allem in, also man hat ihn, glaube ich, sehr viel so in kleineren Städten und so auch gesehen, ne, wo es einfach noch so dieses war wie, also, dass du so viel essen kannst, wie du willst, all you can eat, ne? Und ich erinnere mich auch daran, dass ich für die Mattscheibe eine Scripted Reality hatte über ein Pärchen, was eben alles essen will und eben auch diese Riesenschnitzel, ne, die so groß sind wie ein halber Mensch und so, und die das dann aber nicht schaffen, aber weil sie halt das bezahlt haben und sich dann überall unter das Hemd und so die Schnitzel packen und mitnehmen. Und das habe ich dann nachgespielt, das weiß ich noch, dass dieser Trend, weil das so
geisteskrank war. Und da ist Lady Gaga auf die Idee gekommen, sich dieses Fleischkleid
ja,
zu machen.
Wahrscheinlich, ja. Das war so krank und das war auch so eine Nummer, ja, und das war wirklich peinlich. Ich erinnere mich, das ist immer sehr lustig, meine Frau erzählte mir das immer aus ihrem Urlaub früher irgendwie in Spanien, dass es da auch so die ersten Läden gab, wo man essen konnte, so viel man wollte, ne, und die, also so Riesenbuffets hatten. Und der Lieblingswerbespruch, den ich das war bei einem Laden, der hieß Schweine Antonio. Und Schweine Antonio hatte den Werbeslogan: Fressen bis die Hose platzt, saufen bis zum Umfallen.
Oh Gott, wenigstens ehrlich.
Ja, ehrlich. Und den fand ich immer geil. Saufen bis zum Umfallen, fressen bis die Hose platzt. Komm, wir gehen zu Schweine Antonio. Aber der Trend ist zum Glück vorbei, weil das hat ja auch gezeigt, also das ist ein kranker Trend, ne? Also so dieses, dass du wirklich auch dann mühevoll wirklich so viel frisst, weil das hat ja dazu geführt, auch in Amerika gerade, ne, dass diese Portionen alle so groß wurden. Auch wenn du nachdenkst, wenn ich an meine Kindheit denke, da war eine normale Cola oder Fanta oder was auch immer du getrunken hast, war 0,2. Ne, so. Ja. Und eine große war dann 0,3 oder 0,5. Heute bist du im Kino oder so, da ist die kleinste ist 0,5. Und die großen sind 2 Liter oder 2,5.
Stimmt, das ist bei Popcornbechern auch so, dass du denkst so, oder auch bei in bestimmten Kaffeeketten oder so. Smalls oder du musst zwischen Sachen wählen und Small ist schon ziemlich groß. Wobei es ja auch einen Gegentrend gibt, eine Gegenbewegung seit vielen Jahren. Wenn ich mir ein ganz bestimmtes Eis, ach jetzt Magnum, ne, so früher, war das ein großes Eis, das war so groß wie meine Hand.
Ja.
Und jetzt ist es so groß wie ein Drittel meiner Hand, so in etwa, ja. Es gibt
deine
jetzt
Hände
80 verschiedene
geworden,
oder so. Alice im Wunderland, wahrscheinlich, genau, jetzt wo du es sagst. Ja. Deswegen passe ich auch nicht mehr in meine Handschuhe rein, gut, dass du es sagst. Also einerseits werden die Sachen kleiner, man muss mehr Geld für weniger bezahlen und andererseits werden bestimmte Portionen sehr, sehr viel größer, gerade von so ungesundem Kram, der uns natürlich auch dann echt, ja, süchtig macht. So ist es einfach, ne? Ja. Wir sind drauf, was Zucker angeht.
Da merkt man halt, dass wirklich die Industrie versucht hat, uns bewusst, ne, da eben süchtig zu machen.
Die hat's ja auch geschafft.
Und das hat leider geklappt. Und ich bin sehr froh, dass dieser riesen XXL-Trend, ich weiß auch noch, welche Beiträge es im Fernsehen gab zu dem, wer hat das größte Schnitzel und, ne, und riesen Dinger und so.
Und wer hat's vertont?
Wow, da gucke mal. Nein, das war furchtbar. Das war ein furchtbarer Trend. Aber ich bin auch kein Freund von dieser Mikroküche oder so, also wo du dann so mini klein und da drin hast du dann das Aroma von, ne, der ganzen Welt gefangen in einem Kügelchen oder so.
Also ich bin schon fast ein bisschen verstimmt, wenn ich bin zweimal eingeladen worden in so Sterne-Restaurants und so toll das ist, ich bin dafür nicht die Richtige, weil diese kleinen Portionen, natürlich kriege ich kleine Portionen, weil es gibt dann auch 8 oder 9 Gänge, aber dann sind da so 2 Sachen dabei, wo ich so denke, bitte mehr, das ist so schön, bitte mehr. Und das ist dann wie ein Kuss.
Ja.
Aber du denkst, nee, wenn wir jetzt gerade anfangen, dann will ich jetzt auch bitte mehr. Ja. Das ist so gut. Ja, und dann kommt der nächste Gang.
Ja, das finde ich auch, das ist auch echt schwierig. Ich finde es auch bei den, also ich bin gerne in so tollen Restaurants und finde das immer spannend. Aber in Wirklichkeit denke ich dann auch immer, genau wie du, bei manchen Sachen, wo ich denke, wow, das hätte ich jetzt gern mehr. Und manchmal habe ich dann auch das Gefühl von, es ist jetzt eine super Geschichte, die du mir gerade zu diesem Gericht erzählst oder die ich jetzt hier erfahre, was das ist und wie. Und wenn man dann sogar noch manchmal nachfragt, wie das gemacht wird, das sind ja dann Kunstwerke, die tagelang entstehen und irre. Aber dann denke ich auch manchmal wie, ja Gott, also da hätte jetzt ein bisschen, hätte ich jetzt gerne noch ein bisschen Salz dran gemacht oder noch ein bisschen, oder also für das, was die Story dahinter war, war dann jetzt der Geschmack dann doch eher unterwild.
Ja, so sind wir ja auch, was das angeht, verschieden. Wir haben gar nicht so viele Begriffe dafür, leider. Ja, was können wir sagen? Sauer, süß, Umami, ja. Also es gibt so ein paar Begriffe. Ob wir es dann wirklich auch genau so empfinden, wir wissen es nicht. Wir können es in dem Sinne nicht vergleichen, aber naja.
Aber toll ist da auch immer die Beschreibung bei Weinen, ne? Und bei Rotwein und so. Früher habe ich sehr viel mehr Rotwein sehr gerne getrunken und auch viel mehr deswegen dann gelesen. Aber wenn du das dann immer, das finde ich immer ganz toll. Also Weinbeschreibungen oder auch Kaffeebeschreibungen oder ähnliches, ne? Wenn das immer ist und dann versuchst du, das nachzuschmecken, ne? Und ich bin immer ganz froh, wenn ich schon so ein oder zwei der Dinge wirklich erkenne, so die Richtung, aber bewundere immer die Menschen, die das so können und denke immer, also die, weil ich weiß, dass einige können das ja wirklich, manche schreiben ja einfach nur irgendeinen Scheiß dahin, ne? Das ist ja besonders lustig in Amerika, wenn du in Amerika in irgendein Restaurant gehst, dann steht ja immer, da bist du in einem ollen Burger-Bumsladen da irgendwie, ne? Und die haben aber eine Karte, wo dann eine Beschreibung ist wie Grill to Perfection und diese und was der wird immer ein Bohai drum gemacht und dabei wird das irgendwie in eine Fritteuse geschmissen und fertig. Aber wenn du das so richtig kannst und das wirklich so auseinanderhalten kannst und da wirklich so diese Beschreibung so machen kannst, dass du denkst, wie, boah, das möchte ich aber probieren. Ist toll.
Du hast vorhin gesagt, du bist dein Leben lang, du hast wirklich das Wort gezwungen gesagt, natürlich wahrscheinlich ein bisschen im übertragenen Sinne, aber du bist dein Leben lang gezwungen gewesen, aus dem, was da war, irgendwas zu zaubern. Warum? Warum bist du nicht gezielt zum Beispiel einkaufen gegangen und hast, wie man das so macht, keine Ahnung, ein Rezept mitgenommen und dir dann die Sachen dafür gekauft?
Das war einfach, also wirklich, weil ich keine Zeit hatte. Also die ersten Jahre habe ich, also nachdem ich von zu Hause raus war, ne, habe ich die erste Zeit, habe ich sogar noch ein ganz bisschen gekocht, so, ne, da hatte ich noch eine Mini-Küche irgendwie, aber dann ging es halt los, hatte ich Studium. Im Studium hatte ich irgendwie eine Wohnung, da hatte ich eine Kochplatte, also so eine Elektrokochplatte. Und eine Mikrowelle, eine ganz alte, so eine ganz, ne, so damit konnte ich, ja, da kannst du nicht viel machen. Ne, so, und dann später ging es bei mir direkt los mit Arbeit, also mit Radio damals und Fernsehen etc. Und da war ich habe wirklich immer rund um die Uhr gearbeitet und da bin ich sehr viel essen gegangen, weil ich einfach eben irgendwo auch war und dann musste ich das da. Und dadurch bin ich nie so weit gekommen, dass ich so zu Hause mir wirklich schöne Sachen auch für länger im Kühlschrank tun konnte, sondern immer nur so, wow, jetzt bin ich 2 Tage da, so, ne, da hole ich was und habe ich da die Zeit am Abend, nee, ich muss Texte schreiben oder ähnliches. Also da hat es mich dann immer davon abgebracht und deswegen habe ich das nie so richtig gemacht und mich da nie so richtig drum gekümmert, obwohl ich Spaß dran habe, das muss ich sagen. Wenn ich es mal mache, dann mache ich es gern, aber viel, viel, viel zu selten.
Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich traue es mir gar nicht zu, ich habe das so lange nicht versucht oder ich habe, das ist das letzte Mal vor 15 Jahren gewesen oder so. Also hast du da Berührungsängste, eine Hemmschwelle oder würdest du sagen, nö, ich brauche einfach nur die Zeit?
Es ist die Zeit. Ich würde jetzt aber nicht gleich Leute einladen. Also so für mich oder für Familie noch, ne? Da okay. Ich finde zum Beispiel, ich bin immer begeistert, wenn Leute uns einladen und toll kochen und das auch so richtig schön alles machen. Da denke ich immer so, wow. Dann habe ich so ein bisschen das Schamgefühl, dass ich denke, okay, ich kann euch leider nicht einladen. Das würde bei mir alles ganz anders aussehen und ich weiß auch nicht, da kann ich nie mithalten, das lasse ich dann lieber.
Aber man projiziert auch viel, weißt du ja, auch in das da hinein, ne? Wahrscheinlich ist der ganze, ist morgens schon irgendwas verkocht gewesen und man musste schnell irgendwas anderes machen und dann ist irgendwas übergelaufen und so, das gehört ja irgendwie dazu.
Ja, also. Ich habe auch alle Katastrophen beim Kochen, habe ich auch, glaube ich, alle erlebt
und mitgemacht. Gut, dann die wollen wir hören.
Nee, also nur alles, was so was schief gehen kann, geht auch schief, also das habe ich auch immer gelernt, weil ich dann auch eben, ja, wie schon gesagt, dann irgendwie, man macht sowas aus irgendwas zusammen, dann probiert man was und sieht, war jetzt doch nicht so super. Oder, das hättest du vielleicht nicht so lange auf dem Feuer lassen sollen oder umgekehrt, ne? Also so dieses Herantasten. Also daher, ich bin jetzt wirklich kein Superkoch und
Ist nicht schlimm.
Nee, aber gern. Also so immer ganz gern und immer zum Würzen. Also das ist auch lustig. Meine Frau ist jetzt auch keine so geborene Köchin, aber hat sich das jetzt sehr, sehr viel angeeignet und wirklich viel gelernt. Aber wir machen dann immer so, ich bin fürs Würzen zuständig. Dann immer. Ich komme dann immer fürs Nachwürzen und die Feinheiten. Das kann ich ganz gut.
Und womit würzt du am liebsten? Was würdest du sagen? Was sind so deine drei, was ist immer dabei, außer Salz und Pfeffer?
Ich wollte gerade Salz als Geheimtipp mal in die Runde werfen.
Gut, dann sag doch zumindest mal, nimmst du mehr Salz, nimmst du
Fleur de Sel oder ähnliches. Also schon gutes Salz, auch da merkt man wirklich einen Unterschied, das muss man schon sagen. Also das ist echt was anderes, als wenn du einfach nur dieses alte Streusalz da nimmst, was man früher so hatte. Nee, und ich mag gern auch so diese ganzen Gewürzmischungen, die du heute kriegst. Und da gibt's ja so, ist ja auch so eine ganze Welt, die sich da eröffnet hat, was es früher gar nicht gab. Und da hole ich gerne dann mal irgendwelche exotischen Sachen und probiere die aus und so. Das mag ich schon ganz gern. Okay. Und mixe dann da so verschiedene Sachen zusammen.
Wenn du dein Leben jetzt im Blitzdurchlauf Revue passieren lässt, was glaubst du sind die drei meistgegessenen Sachen außer Brot und Nudeln und Kartoffeln?
Also sehr viel bei mir, glaube ich, Erbsen und Möhren.
Erbsen
und Möhren.
Interessant.
Ich liebe Erbsen und
es gibt auch, glaube ich, du hast auch, glaube ich, ein Pastagericht, ein Lieblingspastagericht, das mit Erbsen.
Ja, mit Erbsen und Salsicce zum Beispiel, eins ist sehr lecker. Also als Kind gab's oft Erbsen und Möhren. Immer
dieses Mix. Dieser Mix. Bonduelle, diese kleine.
Also entweder in der Dose oder tiefgefroren. Und das habe ich total geliebt immer. Und das ist auch heute noch so, auch sehr lustig ist, wenn ich krank bin, ne? Wenn ich krank werde, dann habe ich immer Appetit auf Sachen aus meiner Kindheit. Und das weiß ich, dass ich dann wenn ich richtig, richtig erkälte oder richtig doll krank bin, Kartoffelbrei und Erbsen und Möhren. dann denke ich, dass dann bin ich irgendwie wieder 5 oder so. Also Erbsen habe ich daher sehr viel und immer gerne. Zwiebeln, weil ich habe irgendwann Zwiebeln für mich entdeckt und ich liebe die und die kann ich in jedes Gericht reinhauen.
Alle Arten von Zwiebeln oder rote Zwiebeln bevorzugt?
Nö, alles eigentlich, alles. Und ich bestelle mir auch im Restaurant, wenn ich im Restaurant bin, beim Italiener oder sowas und bei denen, die ich kenne, sie mich schon kennen, immer gerne zum Gemüse einfach nur noch gebratene Zwiebeln. Also die einfach in Öl, einfach Zwiebeln als Gemüse. Liebe ich. Und hau die überall rein.
Gut, Erbsen, Zwiebeln
und vielleicht dann als drittes Mais. Auch das ist so ähnlich lustig. Also obwohl das gar nicht so viel ist. Aber auch da habe ich so die Geschichte mit, also Dosenmais, ne, so klassischen, fand ich auch immer toll und habe ich gerne gemocht. Galt in den frühen Jahren meiner Kindheit sogar noch als etwas exotisch. Ja. Ne? Das hatte nicht so.
Komischerweise, obwohl es auf vielen Feldern Niedersachsens ja auch wuchs.
Ja, aber es war trotzdem so ein bisschen Und es gab dann ja auch immer die Erbsen und Möhren gab es ja dann auch noch mit Mais und so einem kleinen Hauch Paprika fürs Auge eigentlich so rot als Mexiko-Topf oder irgendwie so. Ja, also immer. Aber die habe ich halt auch gehabt und Mais habe ich dann während meines Studiums, ne, habe ich wirklich viel Mais gegessen und habe alle Sachen mit Mais verfeinert. Weil ich dann das Einzige, also mit dieser einen Kochplatte, ne, und mit dem einen, mit dieser Mini-Mikrowelle, die nix konnte, ne, da hatte ich dann so 3-4 Gerichte. Es gab so eine Spinat-Lasagne, die in der Mikrowelle zu machen war. Und die gab's da im Supermarkt, die war ganz okay. Und die konnte ich dann mal, wenn ich da im Zimmer gefangen war, irgendwie machen. Und dazu habe ich dann ein bisschen Dosenmais noch drüber geschüttet. Dann habe ich mir oft irgendwelche Dosensuppen gekauft, die ich auf dieser einen Kochplatte halt machen konnte und da dann ein bisschen Mais reingeschüttet. Und so wurde Mais dann eine Art Würzmittel für mich, weil ich das dann überall, und auch heute habe ich das, dass ich als einziger zu Hause, meine Frau bringt so diese kleinen Maisdöschen mit.
Ich wollte gerade sagen, kleinen, gibt es den noch, diesen Ziermais oder was ist das?
Diese ganz kleinen. Und dann, wenn irgendwie eine Gemüsepfanne oder sowas ist, mache ich die auf und mache mir noch so ein bisschen Mais drüber. Das ist so komisch, ne? Das sind schon 3 Dinge, die mich mein ganzes Leben lang immer begleitet haben.
Und sehr vegan.
Ja, und das ist sehr vegan, ja, das ist richtig.
Hättest du jetzt auch sagen können, wirklich Würstchen oder?
Nee, also gibt's vieles, was ich sehr mag und was so ist, aber wenn ich wirklich so nach den Sachen, die mich immer begleitet haben, dann sind's diese 3.
Dann bleiben wir doch gleich nochmal bei den Gerichten deiner Kindheit, denn die sind ja ein paar. Du hast ja gesagt, dir fallen ein paar ein, wenn du krank bist. Und gehen aber ganz an den Anfang deines Lebens zurück. Du bist im September 1965 in Hannover zur Welt gekommen. Dein Vater Geschäftsführer in einem Möbelhaus, deine Mutter Hausfrau. Und ich habe aus so alten Aufzeichnungen, aus einem ganz alten Interview, das wir mal miteinander hatten, da stand da, schrieb Märchen.
Ja, das stimmt auch. Also meine Mutter war zwar Hausfrau klassisch, sie hat auch zwischendurch aber immer mal so mal kurz auch Jobs gehabt, aber sie war immer sehr kreativ. Also sagen wir mal, die kreative Ader habe ich von ihr und dieses etwas logische und rationale Denken habe ich von meinem Vater. Also da ist wirklich das Beste aus so zwei Welten zusammengekommen. Und meine Mutter war sehr, sehr kreativ und wollte immer, also die hat geschrieben, die hat mir viel vorgelesen und die war wirklich immer so, gerade in diese Märchenrichtung ging es dann bei ihr. Und die hat dann auch, als ich klein war, mir aber ab und zu eine kleine Geschichte oder so geschrieben. Und das war immer sehr, sehr süß. Und später hat sie dann eine Zeit lang eigene Märchen geschrieben und hat die auch so in kleine Bücher verpackt und aber selber, also im Eigenverlag, ne? Und das dann immer in sehr kleiner Auflage und die sind halt nie irgendwie weiter groß bekannt geworden, aber sie hat immer Märchen geschrieben und das war auch ein Grund, der bei mir zu meiner ersten Figur führte, Onkel Hotte, die ich dann ja das als erstes im Radio, meine so beim Frühstücksradio, so die erste große
Bekannte. Das war der erste Privatsender Niedersachsen.
Richtig,
ne?
Der erste Privatsender und das war, da hatten wir halt eine eigene eine Comedy-Sendung und da fing ja bei mir alles an, da bin ich aus dem Studium durch ein Praktikum da hingekommen und da geblieben und innerhalb kürzester Zeit hatte ich eben diese Figur erfunden, weil da zwei Dinge zusammenkamen. Das eine war Märchen. Meine Mutter hat halt immer dann eine Zeit lang, hat sie eben immer zu Märchen geschrieben und ich musste die immer korrigieren. Und ich habe dann aber auch, es hat mich dann auch irgendwann ein bisschen genervt, weil ich immer wieder die gleichen, sie hat ja dann immer nochmal umgeschrieben und so weiter und ich habe immer sehr, sehr viel da gemacht und dann hat er immer Märchen im Kopf dadurch und dadurch auch die klassischen Märchen, weil die meine Mutter geschrieben hat, hatte mit den klassischen nichts zu tun, aber habe mich damit immer dann viel auseinandergesetzt. Und das zweite war, dass ich ja studiert habe und Germanistik studiert habe. Und ich habe Germanistik echt gehasst. Also das war kein schönes Studium, sondern ich habe Publizistik war Hauptfach, da habe ich ja auch Olli Welke kennengelernt. Und dann hatte ich Anglistik, Germanistik. Und die Germanisten damals, Ende der 80er, haben sich sowas von ernst genommen. Ja, das waren die meisten waren eitle Säcke, die sich ganz toll fanden. Und ich erinnere mich noch, dass die sagten, ja, wir machen Germanistik, damit erweitern wir unser Weltbild und können dann den Rest der Welt daran teilhaben lassen und so. Soll ich sagen, da habe ich immer gedacht, ihr seid so arrogante Arschgesichter. Und dann war das auch, dass man die Sprache so auseinandernehmen musste und das hat so viel Spaß genommen. Also ich fand immer, ich liebe die deutsche Sprache und die Sprache und spiele damit gern, aber Germanistik hat mich genervt. Und deswegen kam Onkel Hotte dann als eine Rache an der Germanistik.
Aha.
Und dieses auch die eine Abrechnung mit diesem, dass ich mich so lange mit Märchen beschäftigen musste. Und deswegen habe ich dann eine eigene Grammatik für Onkel Hotte erfunden, der die deutsche Sprache halt einmal so auf den Kopf stellte und gemacht hat und eben die Märchen auf eine ganz andere Art erzählt. Und dadurch sieht man, selbst wenn man etwas studiert, was einem nicht gefällt und wo man später merkt, das ist es nicht, man kann immer was Gutes daraus machen. Das habe ich früh gelernt. Immer aus den, also irgendwie auch Sachen, wo ich gemerkt habe, das war es nicht, war nicht gut, war eine schlechte Erfahrung, aber versuch eine gute draus zu machen.
Wenn das Leben dir Zitronen gibt.
So, ne? Dann.
So. Deine Mutter, die jetzt so kreativ war, hat sie auch gerne gekocht? War sie gerne Hausfrau?
Nein, sie war nicht gerne Hausfrau, aber sie hat gekocht. Und sie hat auch gut gekocht, aber auch sie war keine. Es gibt ja so die Köchin, die wirklich von selber aus allem was machen können. Oder es gibt ja die aus fertigen Dingen gute Sachen machen können. Also Soßen zum Beispiel. Ne? So machst du kannst du selber eine Soße aus dem, was du, das Fleisch, das du zubereitest, machst du daraus selber eine Soße oder nimmst eine Fertigsoße und verfeinerst die dann auf eigene Art. So, das war sie eher so aus der Ecke. Also jetzt keine, die Kochen richtig so gelernt hat, sondern schon mit den Hilfsmitteln, die es einfacher machen. Aber gut, und das war gut, sie hat immer gekocht und es gab immer was.
Es wurde ja von den Frauen dieser Generation immer ganz klar auch erwartet, ne? Dass sie den Bums am Laufen halten dass sie die Kinder versorgen und kochen. Und mir saßen hier schon viele Leute gegenüber, die dann irgendwie so rumgedruckst haben, weil sie ein ganz schlechtes Gewissen hatten, sagen zu müssen, meine Mutter hat nicht gern gekocht oder meine Mutter hat nicht gut gekocht. Wo ich so denke, ja, die Armen, die mussten das machen, weil sonst hätte es niemand anders gemacht, ob sie es nun wollten oder nicht, ob sie da Bock zu hatten. Und wir reden ja jetzt hier auch von einer Zeit, in der es noch nicht so viele, ich sag jetzt mal, Hilfsmittel auch gab. Ja. Ne? Also Geschirrspülmaschinen waren noch nicht selbstverständlich und überhaupt viele Küchengeräte, die heute die Sachen leichter machen. Ja. Oder auch Discounter beispielsweise, wo man auch sagt, okay, da gehst du hin, musst nicht ganz so viel Geld ausgeben vielleicht und so.
Also ja, Zutaten einfach auch. Ne? Also alles, was man heute so, also ich meine, heute haben wir die ganze Welt bei uns, ne? Also kulinarisch gesehen. Wir haben alles, gibt es heute.
Alles überall vor allen Dingen und online ja auch nochmal on top.
Und zu jeder Zeit auch, genau. Also was Gemüse und Obst und so angeht, ne? Weil aus irgendeinem Land kann es immer importiert werden und du hast das. Aber ich weiß noch, dass also die Kiwi. Oh,
das weiß ich aber auch noch. Ich weiß noch ganz genau das erste Mal Kiwi essen. Ja. Kannst du dir das, was war das für eine Situation?
Das war was ganz Besonderes. Die war sehr teuer, die war was ganz Spezielles. Dann wurde die, dann hat man erklärt, wie man die aufschneidet und dann probieren. Und das war, wow, und wenn das war mal was ganz Exotisches da mal irgendwie. Oder eine Kokosnuss mal, denn mein Vater hat ja mit der Bohrmaschine ein Loch reingebohrt und die eingespannt und so. Also solche Sachen, das war alles echt noch ganz was Spezielles.
Dein Vater wird morgens aus dem Haus gegangen sein und abends als Geschäftsführer wahrscheinlich nicht vor 7 zu Hause gewesen sein, oder?
Genau. Und manchmal, also es gab Zeiten, da hatte er dann noch eine Mittagspause, weil früher waren die Geschäfte noch in der Mittagszeit geschlossen. Dann
zwischen 1 und 3.
Ja. Und dann war es so, dass er da oft nach Hause gekommen ist und zum Mittagessen dann noch da war. Dadurch habe ich ihn dann manchmal zum Mittagessen noch gesehen.
Habt ihr euch morgens auch gesehen?
Weil wir haben ziemlich weit entfernt von der Schule gewohnt.
Was heißt weit entfernt?
Naja, es war so mit dem Fahrrad 15 bis 20 Minuten und mit dem Auto ging es halt dann auch doch schnell. Und die Zeiten waren ähnlich. Und dann mein Vater hat mich dann oft mitgenommen auf dem Weg. Und dann haben wir also zusammen Schulweg gehabt. Aber ich war auch nie, wir waren nie die Familie, die gemeinsam gefrühstückt hat. Oder so. Ich bin auch heute kein Frühstücker.
Auch nicht an den Wochenenden?
Nee, also selten. Also ich bin nie Frühstücker gewesen, ich frühstücke heute auch nicht, weil ich aber auch nachts arbeite und eigentlich dann immer erst aufstehe und gleich zum Mittagessen dann übergehe und deswegen bin ich nie so der Frühstückstyp gewesen.
Und wenn du eingeladen warst, es gab ja eine Zeit lang auch Brunch zum Beispiel, das fällt ja auch in unsere Zeit. Da ist dann schon so ein Brötchen oder gehst du da auch gleich zu Speck und Eiern oder sowas?
Es ist ja nicht, dass ich jetzt nicht frühstücken kann. Also das geht schon, wenn ich auch mal im Urlaub oder so, aber ich brauche es nicht. Und im Urlaub auch schlafe ich lieber länger und lass es aus. Ich muss nicht sofort was essen, wenn ich aufstehe.
Wann bekommst du denn Hunger? Was denkst du? Wie lange bist du dann wach?
Ach, meistens so, wenn ich so 2 Stunden wach bin oder so.
Trinkst dann du vorher Kaffee?
Ja. Ein Espresso, ich bin Espresso-Trinker. Das gibt es immer zuerst, ein Espresso und dann kann ich aber eigentlich immer noch eine ganze Zeit durchhalten erstmal.
Werbung. Mit Anfang 20 arbeitete ich in einer Art Bürogemeinschaft. Einen Kurierdienst gab es da, ein Meinungsforschungsinstitut und ein paar kleine Agenturen, bei denen ich nie sicher war, ob es da wirklich mit rechten Dingen zuging. Mir gegenüber am Schreibtisch saß eine Frau, von deren Leben ich mehr mitbekam, als mir lieb war. Nennen wir sie Karin. Karin war an ihrem Arbeitsplatz komplett sich selbst überlassen. Ihr Chef tauchte immer nur alle Jubeljahre einmal auf und kündigte sich dann immer vorher an. Ich checkte sofort, wann es soweit war, denn dann hatte Karin eine adrette Frisur. Plötzlich lagen Berge von Akten und Papieren und Unterlagen auf ihrem Schreibtisch und auf dem Ablagetischchen daneben. Und ihr zweites Telefon war eingestöpselt. Das war es sonst nämlich nicht. Wir reden von den späten 80ern, den frühen 90er Jahren. Wir reden nicht von PCs oder Mac, sondern von Schreibmaschinen und Faxgeräten. Ohne es zu wollen, kannte ich Karins Leben ein wenig. Es gab Fische, eine Mutter, eine Freundin. Offenbar unfreiwillig Single, schob sie alles Langweilige, Negative und generell Ungute auf eben jenen Zustand, mannlos zu sein. Manchmal sprach sie mit einer Freundin am Telefon darüber und ich versuchte wegzuhören, aber das klappte nur, wenn ich meinen Walkman aufsetzte. Wie auch immer, Karin verabschiedete sich in den Urlaub. Ja, mach's gut. Halt hier die Stellung. Ja, alles klar. Ich schreib meine Karte. Ja, das wäre schön. Erhol dich. Danke. Nach 2 Wochen kehrte Karin zurück und wirkte, als hätte jemand ein geheimes Licht in ihr angeknipst. Gerötete Wangen, rosige Haut, vielleicht auch andere Klamotten, so genau konnte ich das nicht sagen. Aus unfreiwillig mitgehörten Telefonaten erfuhr ich von bunten Getränken und wilden Tanzabenden am Mittelmeer. Der Glow hielt ungefähr eine Woche. Dann schien es irgendwie bergab zu gehen. Karin wirkte fahrig und traurig. Keine Telefonate mehr, die mir geholfen hätten, herauszufinden, was denn da plötzlich los war. Und sie tat mir wahnsinnig leid. Karin war so traurig. Fehlte ein paar Tage. Liebeskummer, da war ich sicher. Sie kam wieder und alles wirkte so grau wie früher. Bis ein Bote bei uns ins Büro kam, mit einem riesigen Strauß Blumen, an dem ein Kuvert hing, und da ging Karins Licht sofort wieder an. Sie telefonierte mit ihrer Freundin, Happy Valentine's Day stand auf der Karte, Valentinstag, der Tag der Liebenden, und Karin war bedacht worden, offenbar stand es doch nicht so schlecht um die beiden, und dieses Erlebnis ist es, an das ich immer denken muss, wenn dieser symbolträchtige Tag wieder ansteht. Auch DM Bio hat sich wieder ein paar spezielle Produkte überlegt, nur in ausgewählten Filialen und online erhältlich und auch nur vom 16. bis zum 29. Januar. Es gibt beispielsweise sehr hübsche Herznudeln oder, und damit werde ich mich bevorraten, Red Velvet Pancakes, die in 10 Minuten fertig sind und beim Backen eine rote Farbe bekommen. Durch die spezielle Zusammensetzung der Backmischung, Kurkuma, spielt da die entscheidende Rolle, wenn ihr mich fragt. Sehen wunderschön aus und schmecken super lecker. Ich hörte übrigens wenig später auf, dort zu arbeiten, daher kann ich leider nicht sagen, was aus Karin und ihrer Liebe geworden ist, aber in meiner Fantasie betreiben die beiden einen Bootsverleih auf Barbados und essen am Valentinstag gemeinsam leckere Red Velvet Pancakes mit Heidelbeeren. Gut, bevor wir euer Zuhause verlassen, hattet ihr ein Esszimmer? Oder war das so eine klassische Übereck-Küchenbank-Situation?
Nein, wir hatten ein Esszimmer. Wir hatten ein Wohnzimmer mit einer klassischen Couch-Garnitur, ne? So ja. Wo der Fernseher stand, also das Herzstück des Hauses.
Natürlich.
Und um die Ecke in dem Zimmer, das war so ein Winkel mit so einem rechten Winkel, war ein großer Esstisch. So für 4 bis 6 Personen irgendwie so. Und da, also sonntags und am Wochenende wurde da gegessen. Und ansonsten war es meistens in der Küche. Also dann war so mittags und so war klassisch Küchentisch.
Und gab es Ansagen, wenn ihr abends zusammen gegessen habt oder auch sonntags oder wenn sonntags vielleicht auch mal Besuch da war? Also legten deine Eltern Wert darauf, dass du gerade sitzt, nicht mit vollem Mund sprichst, sowas? Das war egal.
Nee, da hatte ich auch zum Glück sehr lockere Eltern. Also das war so diese Etikette, die damals sehr streng bei manchen war. Mhm. Also wir hatten Nachbarn damals noch in Engelbostel, in einem kleinen, die Tochter, da waren wir einmal beim Abendbrot, also da hast du ja dann noch nicht für Leute gekocht oder so, sondern dann hast du ja Abendbrot gegessen.
Ist das bei dir jetzt ganz, heute machst du das nicht mehr, Abendbrot?
Nee, wir machen meistens eigentlich abends Warmessen, weil ich auch immer so lange arbeite und deswegen ist das meistens so abends. Ich mache mittags vielleicht mir mal ein Brot, oder Vollkornbrot oder irgendwie sowas Kleines, aber ich versuche es auch nicht so viel zu essen, aber da mal so zwischendurch, weil es auch dann schnell, wenn es schnell gehen muss. Nee, und dann war das Abendbrot und als wir da waren bei den Nachbarn, da war das so streng. Die durfte nicht mal hüsteln oder husten, musste dann immer das Zimmer verlassen.
What?
Und die Tür zumachen. Und das war die ersten Mal, da denkst du plötzlich, die springt auf, rennt raus, macht die Tür zu. Und dann kam sie wieder rein. Und das ist befremdlich.
Nein, das ist wirklich Psycho. Ja, also diese Arme, es ist total, wann hat die ihre erste Therapie gemacht? Ja. Hoffentlich hat sie eine gemacht ist über ihre Eltern hin. Also was ist das für eine Art von Erziehung, ganz ehrlich?
Wenn du irgendwie was, also da musste man sehr gerade und sehr schnell. Nein, das war bei uns zum Glück nie. Wir waren immer sehr locker, was das angeht.
Und haben bei euch auch Freunde von dir geschlafen und dann am nächsten Tag mitgegessen?
Ja, das kam auch vor.
Frühstück oder sowas,
das kam auch vor, ja. Das kam auch vor und das war auch immer, meine Mutter war auch immer sehr, also hat sich immer gern auch um andere gekümmert und das war so damals und da eben damals ist noch nicht so, da war es eben noch nicht so fancy, ne, dass du irgendwie was Cooles da machen musst und was kannst du, sondern da warst du halt froh, wenn du irgendwo warst und du hast was zu essen gekriegt, Punkt, so.
Und wenn dann die Mutter irgendwie so Graubrot geschnitten mit Jagdwurst, ich weiß, das schmeckte mir als Kind unglaublich gut.
Ja, das fand
gut.
man ganz toll und da warst du ganz zufrieden. Schlimm war, wir hatten, ich habe keine große Verwandtschaft, also ich habe wenige, also die Verwandten, die ich hatte, zu denen gab es keinen großen Kontakt und das hatte auch nie das Gefühl, dass die mich mochten. mochten oder irgendwie man sich da immer, also es gab dann immer so zu Weihnachten die Zwangsgeschichten. Mein Opa, also der Vater meiner Mutter, der war noch da und der war so der Einzige, mit dem es noch Kontakt gab. Und dann hatte meine Mutter eine Schwester, aber sie war adoptiert, also es war keine, war also keine leibliche Schwester und da, die hatten auch wirklich gar keine Gemeinsamkeiten. Das war die Tante und Tante, Onkel und dann, wenn es mal, die mussten wir dann meistens Weihnachten irgendwie sehen. Und mal bei denen und mal bei uns. Wenn es zu denen ging, und das war wirklich scheiße, das war so damals, dann war alles abgezählt. Also dann war es so wirklich, die haben dann Kuchen besorgt und haben dann für jeden, es war abgezählt. Nein. Und du hast nie genug gehabt. Also es war so, du gabst als Kinder, wir haben gedacht, für die Kinder nur ein Stück oder nur ein halbes oder dies und dann für die anderen und dann nur so ollen Streuselkuchen oder weißt du, so billig Ding. Und das war echt alles abgezählt. Und das Abendbrot dann auch bei denen, da warst du da, ach, wir haben mehr Brot haben wir nicht. Also es war so für jeden ein oder zwei Scheiben war gerechnet. Und dann, wir haben nicht mehr und wir sind da immer hungrig weggegangen. Und das war so, da habe ich so, da ist bei mir genau das Gegenteil. Ja. Also wenn bei mir mal Besuch ist und dann schmeiße ich alles auf den Tisch, was da ist, und dann die Leute sollen sich da wohlfühlen und bitte nicht zu wenig von irgendwas. Ich kaufe immer viel zu viel. Aber weil das ist, also das habe ich als wirklich negativ so mitgenommen, welche die dir die Brotscheiben zuteilen und dann darfst du, kannst du nichts mehr nachnehmen.
Was aber nicht daran lag, dass sie sich das nicht leisten konnten.
Nee, die waren einfach, die waren geizig. Und spießig. Also die Mischung aus Geizigkeit und Spießigkeit, ganz ekelhaft.
Du hast als Kind bis zu deinem 9. Lebensjahr so Aufbaupräparate bekommen, ne? Du warst zu dünn.
Also ich war normal einfach, aber das Lustige auch, wie gesagt, man muss das immer so erklären, wie das ja war alles früher ein bisschen anders, wenn das Jüngere hören, dann denken die immer, was erzählen die da? Aber es war halt so, dass in den 60ern, also ich bin ja 65 geboren und dann auch so noch bis in die 70er, da war es ja so, wenn du ein bisschen moppelig warst, also vor allem als die Älteren, also da war das ja sehr wohl ein Zeichen von Wohlstand. Das war gar nicht so schlimm. Es gab aber auch noch nicht so diese übermäßige Fettleibigkeit, die du heute halt erlebst und die halt gerade in Ländern wie Amerika ja wirklich schon eben zu einem Krankheitssyndrom geworden sind und bei uns jetzt auch schon in die Richtung geht. Aber es war jedenfalls so, dass ich war ganz normal. Ich war ein ganz normales, dünnes Kind. Und ich weiß, dass damals eine Kinderärztin und so immer sagte, der Junge ist aber zu dünn und der muss mal was kriegen. Und ich erinnere mich, dass ich dann Aufbausachen bekam. Und an eine erinnere ich mich noch, das war eine Paste, die hieß Mar, also M-A-R, war so eine dunkelbraune Paste und die musste man so löffelweise essen. Das war so wie, schmeckte ein bisschen Lebertran süßlich. Ja, es war wahrscheinlich so eine Lebertran-Geschichte, die aber süß gemacht war, also war wie, aber keineswegs so lecker wie Nutella. Also heute kennst du es ja einfach da, einfach ein Glas Nutella essen, das wäre viel leckerer. Aber damals war es halt diese komische Paste und die musste ich nehmen und kriegte auch noch irgendwelche Tabletten oder weiß nicht mehr. Und ich, was soll ich sagen? Es ist wie bei Obelix, der als Kind in den Zaubertrank gefallen ist und das hat das Leben lang gehalten. Jedenfalls danach ging es in die andere Richtung und ich bin das auch nie wieder losgeworden. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, ne? Und was, aber auf jeden Fall ist es bei mir dann so gewesen, dass ich ab irgendwann machte ich dann den Sprung, wurde ein dickes Kind und bin nie wieder davon runtergekommen. Und ich ernähre mich seit Jahrzehnten so bewusst wie nur möglich und mache alles, was man mir sagt.
Machst du Sport?
Sport war nie mein Freund, ne? Also kann ich nicht sagen. Also nie, wir haben uns nie anfreunden können. Aber jetzt so seit 2 Jahren habe ich einen Personal Trainer und mache einmal die Woche mit dem Krafttraining. Und das tut mir zum ersten Mal in meinem Leben gut. So vorher hat mir Sport nie gut getan. Aber das hat mir gut getan und da bin ich auch, und das nehme ich auch ganz ernst und mache das. Und zum ersten Mal habe ich gemerkt, dass es auch was bringt, also dass sich auch was verändert. Und jetzt kommt, weil das ist jetzt also noch ganz frisch, aber ich habe mir jetzt gerade eine Trainingseinheit für zu Hause gekauft.
Ein Laufband?
Wir hatten schon so ein Laufgerät und ein Fahrrad. Aber dann habe ich gemerkt, jetzt ein Jahr lang bin ich überhaupt nicht auf dieses Gerät gegangen, weil ich es nicht konnte. Und das andere tut eben gut und deswegen habe ich gesagt, weißt du was, jetzt wir haben da ein kleines Zimmer, das ist so das Sportzimmer. Wenn ich doch merke, ich mache das und ich mache auch im Urlaub so, wenn, ne, dass ich da in Fitnessraum gehe und da diese Geräte mache. Und da habe ich jetzt, also ich kann nicht behaupten, dass es mir Spaß macht, das wäre gelogen. Aber wenn ich dabei Fernsehe oder ein Hörspiel höre, ist es okay. Und da habe ich gesagt, gut, dann nehme ich sie jetzt und jetzt kaufen wir die beste, die wir kriegen können. Und da gucke ich jetzt nicht aufs Geld und ich mache jetzt eine. Und jetzt haben wir die stehen. Die steht jetzt seit dieser Woche. Ich hatte noch nicht Zeit ranzugehen. Also sie ist erst seit 2 Tagen wirklich bei uns. Und ich werde jetzt, ab jetzt habe ich mir vorgenommen, ja, dass ich so mehrfach die Woche, der Fernseher ist davor und alles, ne? Also dass ich da die Zeit nutze und dann immer mal irgendwas gucke und so, dass ich es nicht merke und dann jetzt regelmäßig da wenigstens an diese Geräte.
Das schreit förmlich nach der Frage, habt ihr euch Geräte für die Küche angeschafft? Irgendwann mal oder gerade erst aktuell die überflüssigste Anschaffung der Welt?
Ja, haben wir auch öfter mal gemacht. Es hat nicht immer so funktioniert oder sagen wir mal, es waren selten langfristige Projekte. Mhm. Also ich weiß zum Beispiel, dass wir haben dann auch irgendwann den Schritt zum Thermomix gemacht. Mhm. Aber wir bleiben weit hinter den Möglichkeiten zurück, weil mit dem kann man ja wirklich viele tolle Sachen machen. Wir benutzen ihn aber hauptsächlich für grüne Smoothies und für irgendwie so Sachen und müssen da mal wieder ran, um ihn auch wirklich zu nutzen, weil du kannst ja mit tolle Suppen und so zum Beispiel machen. Wir haben wenige fancy Geräte, die irgendwie cool sind, wo du wirklich tolle Sachen mitmachen kannst. Das ist so eher. Naja, meine Frau ist da sehr bodenständig und dann, wenn du damit so kommst, dann. Und ich weiß, dass ich früher immer sehr über solche Sachen gelacht habe. Also ich weiß, dass ich zum Beispiel, dass ich früher als das Überflüssigste der Welt den elektrischen Eierkocher empfunden
natürlich.
Habe.
Natürlich.
Ne? Aber ich weiß jetzt inzwischen, wir haben keinen, aber ich weiß, dass das schon gut ist. Also das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Aber ich dachte immer früher, wozu denn so ein Gerät? Du machst da Wasser in den Topf und legst das Ei rein. Beende. Ja? Oder was ich auch immer sehr lustig fand, war eine Salatschleuder.
Ja, aber die ist
aber sehr sinnvoll ist.
Ganz sinnvoll.
Weil du sonst halt einen pumpigen Salat hast und so. Ne? Aber das weiß ich auch. Und dass immer so dieses Salatschleudern, wir haben jetzt auch keine mehr, aber dass das eine Zeit lang.
Warum nicht?
Ja, weil wir dann jetzt eben vom grünen Salat so ein bisschen weggegangen sind. Meine Frau macht viel Salat. Also das ist jetzt nicht. Aber
du musst doch eigentlich jede Form von Salat waschen.
Ja, nee, wir sind aber mehr beim griechischen Salat zum Beispiel.
Also Weißkohlsalat oder?
Nee, so Paprika, Oliven,
keinen
Gurken
grünen.
Schafskäse und sowas.
Verstehe.
Oder rote Beete mit Sachen und sowas. Und da ist es dann, also nicht so viel mit Blattwerk.
Okay, fasse bitte mal unter deinen Sessel, da ist ein Topf. Du musst 3 ziehen.
3 Stück.
Also, ja. 1, was steht auf dem ersten?
2, warte,
ja.
Dritten noch, damit das hier alles
seine damit alles seine Richtigkeit hat.
So. Servietten.
Benutzt ihr Stoffservietten?
Nein. Auch das ist komisch. Ich habe einen Serviettenzwang. Das heißt, ich brauche irgendwas immer dabei. Ich bin aber ein Freund vom Tuch. Wir haben meistens Servietten, aber Papierservietten oder so, die wir dann irgendwie nehmen, wenn wir es mal fein haben wollen. Aber ich brauche fast immer, ich habe immer irgendwie heimlich ein Küchentuch bei mir liegen.
Ich kenne das. Jetzt, wo du es sagst, ich kenne das. Ja, es ist wirklich so. Was auch ein bisschen daran liegt, dass ich manchmal, gerade wenn ich alleine esse, was häufig vorkommt, manche Sachen esse ich auch gerne mit den Händen.
Ja, ich sabber auch. Und ich mache, also sagen wir mal so, ich esse, wenn ich merke, und dann habe ich irgendwie, und wenn ich dann merke, irgendwie, es ist so voll, ich brauche dann einfach das Gefühl eines Tuches. Und Stoffservietten finde ich meistens so hart. Also gerade auch in Restaurants, ne, dann sind die ja meistens so gestärkt.
Ja,
und da bin ich kein Freund von, das mag ich nicht so. Ich brauche so ein weiches Geschirrhandtuch. Das habe ich meistens irgendwo bei mir in der Nähe liegen. Ich brauche immer ein Tuch. Und meine Frau und unsere Tochter, die nehmen dann eine Serviette. Und ich habe aber meistens irgendwie noch ein heimliches Tuch bei mir liegen.
Würdest du das Wort Serviettenzwang bei Scrabble durchgehen lassen?
Ja, würde ich durchgehen lassen, ja.
Aus eigener Betroffenheit.
Auch Küchentuchzwang würde ich auch durchgehen lassen.
Das ist zu lang, glaube ich. Okay, das nächste Wort.
Nächste Wort ist Croissants. Croissants. Ich bin kein riesen Croissant-Fan. Ich kenne ja Leute, die es lieben. Ich hatte eine Phase, in der ich sehr, sehr gern Schoko-Croissants gegessen habe. Also das gebe ich auch zu, auch wenn wenn ich dann unterwegs bin, ne, und auf Bahnhöfen oder Flughäfen oder sonst was und irgendwas essen muss und diese ganzen künstlich belegten Brötchen, also viele davon sind, finde ich, nicht toll, sondern das sieht so, also die schmecken auch einfach nicht, weil die da billiges Zeug drauf machen. Manchmal gibt's ja auch tolle, die sind gut, aber so alles nicht. Und dann war der Griff zum Schokocroissant doch schon häufig da, weil das kannst du einfach so essen, das war gut. Allerdings habe ich jetzt gerade ein traumatisches Erlebnis vor gar nicht allzu langer Zeit gehabt, weil ich für eine andere Sendung, ich darf das noch nicht alles offiziell sagen, aber ich musste für eine Sendung backen. Und ich bin auch kein Bäcker, also ich habe nur einmal in meinem Leben gebacken und das war so katastrophal.
Was hast du
in meiner
gebacken?
Ich wollte einen Kuchen backen mit so, wo ich alles so reingetan habe, wo ich dachte, ich mache alles rein, was lecker ist. Und das fand ich damals so, ich wollte Apfelkuchen mit Vanillecreme und sowas machen. Ich hatte aber keine Ahnung davon und auch keine Ahnung, wann du was wie lange machen musst. Mhm. Und ich wollte einmal richtig selber das machen und hatte Leute eingeladen, da war ich vielleicht so 20 oder irgendwas oder 18 oder 19. Und dann habe ich es jedenfalls gemacht. Es war eine Vollkatastrophe, weil der eine Teil war schwarz verbrannt, der andere war durchgesuppt und es war einfach nur eine Pampe, war einfach nur scheiße. So, aber jetzt musste ich einmal backen und es war furchtbar. Und das Allerschlimmste war, weil ich musste Blätterteig zubereiten. Und Blätterteig ist das Guantanamo des Backhandwerks. Das ist Folter. Es ist Folter. Das ist wirklich eine Qual. Und da habe ich gesehen, wie viel Butter da drin ist. Weil das sind Berge von Butter, von kalten Butterstücken. Und dann musst du die mit Teig immer vermischen und auswalzen. Und das geht halt nur so grob, ne? Und dann wird es ausgewalzt und dann klappst du den Teig um und dann wird der wieder ausgewalzt. Ja. Und dann klappst du wieder um und dann wird ausgewalzt. Und dann wird über dieses Klappen und Walzen. Und das war erstens mal eine so beschissene Erfahrung, dass ich gesagt habe, nie wieder in meinem Leben möchte ich Blätterteig machen. Und das Zweite, was daraus resultierte, war, dass ich gesehen habe, wie Blätterteig hergestellt wird und was da alles drin ist. Und das hat mir so den Appetit verdorben, weil ich ja, wie gesagt, immer auf meine Figur achten muss und nicht wirklich bewusst so mir Dinger reinhaue. Seit diesem Mal habe ich keinen Croissant und keinen Schokocroissant oder so mehr gegessen. Es wird alle irgendwann mal wieder passieren. Aber auf jeden Fall, das wirkt noch nach. Das wirkt noch sehr nach.
Heavy.
Ja, gut. So,
und dann haben wir noch einen dritten.
Der dritte Zettel ist Spargel. Totaler Fan. Ich liebe Spargel. Ich bin wirklich spargelsüchtig. Wenn die Spargelsaison beginnt, also dann könnte ich täglich Spargel essen. Und dann
tust du es auch und hast du ihn dann irgendwann über, sodass du am Ende der Spargelsaison sagen kannst, ja, jetzt war auch gut.
Ja, ich glaube ja. Am Ende denke ich dann auch immer so mal, jetzt könnte ich auch mal wieder was anderes. Aber ich weiß, dass ich dann einen inneren Zwang habe, wenn ich im Restaurant bin und es gibt Spargel. Und auch da habe ich auch meine klassische Kombi, die ich also dann esse, weil so wie sie eigentlich, das ist ja immer das Lustige, dass du immer das tust, was du irgendwie als Kind gelernt hast, ne? Und da war es auch, Spargel war auch immer dann was Besonderes. Dann gab es Spargel mit eben Sauce Hollandaise, so, ne? Also irgendwie, damals aber auch aus Fertigpackungen irgendwie so gemacht, aber jedenfalls mit einer hellen Soße und Wiener Schnitzel. Mhm. So. Und das ist
und Kartoffeln
die Kombi. Auch, und Kartoffeln, ja. Und Kartoffeln noch so. So. Und das ist auch die Kombi, die ich, wenn immer esse. Es gibt ja manche essen es am liebsten mit Schinken oder mit Ei oder mit Omelette oder mit Fisch oder weiß nicht was. Mache ich vielleicht mal, wenn es mal sein muss oder es nichts anderes gibt. Aber wenn es geht, esse ich diesen Klassiker so oft ich nur kann in der Zeit. Und liebe Spargelcremesuppe, Spargelsuppe auch.
Oh ja.
Aber eigentlich esse ich dann immer eine Spargelsuppe und dann Spargel mit irgendwie kleinem Schnitzel oder sowas dabei. Weil das ist einfach diese Kombi, die liebe ich über alles und bin ein absoluter Spargeltyp.
Und würdest du sagen, dass grüner Spargel für dich das ist, was Knoppers zu Hanuta ist? Nämlich einfach sowas wie ein...
Fake. So nachgemacht. Ja, grüner Spargel, ich mag den auch und esse den auch gerne und viel. Ich finde den auch super, den kannst du auch in fast jede Gemüsepfanne erstens reinmachen.
Salate auch.
Und Salat und den kannst du auch nur ganz leicht anbraten, kannst du ja geht alles irgendwie, da kannst du alles mitmachen und der ist super, wenn du guten hast, aber hat nichts mit dem Originalspargel zu tun.
Aber also, der hat nicht so eine gute Lobby. Also wir erzählen gerade auf, was alles Tolles an ihm ist. Vielleicht liegt es daran, dass er diesen das ist so ein großer Schatten, den er nicht...
Den der kleine grüne Spargel nicht...
Naja, so wie du es sagst, ist schon richtig. Eigentlich haben die beiden nicht viel miteinander zu tun, außer Spargelpipi.
Genau.
Das ist ja dann so, doch, da ist es wieder...
Und dass sie halt so ähnlich aussehen, ne? Aber irgendwie vom Geschmack her sind sie Welten
unterschiedlich,
voneinander entfernt.
Und dann, aber genau, wenn man sie isst, dann riecht man...
Aber auch was Schönes. Also ein grüner Spargel, ne, wird unterschätzt. Wir müssen die grünen Spargel-Lobby gründen.
Total.
Gucken wir da.
Ich bin die Vorsitzende.
Ja.
Ich habe es vorhin schon erwähnt, Sieg der Blödigkeit, wenn du an so einem längeren Projekt sitzt, wenn du an so einem Buch sitzt beispielsweise, würdest du dann sagen, dass du dich in der Zeit, weil du eine Struktur hast, besser ernährst, oder ist es eher verführerisch, weil dir bringt jemand was vorbei oder du sitzt einfach, bewegst dich zu wenig, denkst viel, hast viel Hunger?
Ehrlich gesagt, wenn ich sowas mache wie ein Buch, ist es im Grunde eine bessere Zeit ernährungstechnisch, weil dann bin ich zu Hause. Und das war auch so, also wenn ich jetzt daran denke, das war eine sehr konzentrierte Zeit und ich habe nachts hauptsächlich geschrieben und es war im Sommer und ich habe dann immer, also das war dann so, dass ich aber dadurch wenigstens, ich bin nicht raus, ich habe keine anderen Projekte oder so gehabt, sondern habe wirklich über ein paar Wochen nur zu Hause die Zeit verbracht. Das heißt, es gab die Möglichkeit, dass wir abends was Vernünftiges gegessen haben und irgendwie selber gekocht und was möglichst Gesundes. Einziges Problem war, da ich dann normalerweise bis mindestens 3, aber bei dem Buch habe ich auch so bis 5 oder so geschrieben. Dann wurde es hell, ne? Also es war da immer so hell. Und da merkte ich dann, irgendwann zwischen 1 und 3 kam dann immer nochmal der Moment nachts, wo ich merkte, fuck, jetzt habe ich doch nochmal Hunger. Jetzt muss ich irgendwie nochmal ne? Dann kommt. Und da ist es dann natürlich so, entweder war noch was übrig von dem einigermaßen gesunden Abendessen, so, dann habe ich das gegessen, aber manchmal war auch nichts mehr da oder so, und dann musste ich irgendwie improvisieren, dann war es irgendwie ein Stück, habe ich mir ein Brot gemacht oder irgendwie sowas. Das hat mich dann geärgert, weil das hat immer so den Erfolg der gesunden Ernährung ein wenig runtergerissen. Und auch das Einzige, ich versuche auch natürlich die Finger von Süßigkeiten im Großen und Ganzen zu lassen. Aber es gibt Dinge, wo ich schon, also die ich sehr mag und wo ich gefährdet bin.
Was, ja? Sag ruhig.
Also ich habe jetzt hier, du hast hier ja auch Lindt-Kugeln angeboten. Ja. Und das mag ich zum Beispiel wirklich gern. Lindt-Schokolade mag ich sehr. Sonst halte ich jetzt kaum, also sonst Schokolade nicht, aber bei Lindt werde ich schwach.
Die haben es einfach drauf.
Da werde ich schwach. Und auch etwas, das habe ich auch schon oft erzählt, weil das immer die Leute sehr verblüfft, Mancherie.
Nein, verstehe ich total.
Ich liebe Mancherie und das habe ich schon öfter gesagt, aber ich wurde dafür schon viel verlacht, auch von Welke. Im Podcast lange hat er mich dafür schon ausgelacht.
Es hat halt dieses alte Damen-Oma-Image. Ja. Es ist eben so.
Aber ich liebe es und ich finde es richtig gut und das ist so, weil das ist halt nur ein bisschen Schokolade.
Ist auch, ja, diese und die ist dunkel.
Und die ist aber nicht zu bitter oder so. Und es ist eben kein Zuckerzeug oder so drin, wie du das so bei diesen edlen Tropfen in Nuss und Erfrischungsstäbchen und so anders. Du hast nur so ein klein bisschen Alkohol und eine knackige Kirsche.
Absolut.
Die Piemont-Kirsche, die es gar nicht gibt, die einfach erfunden wurde und die auch nicht aus Piemont kommt, sondern aus Deutschland. Und da habe ich auch noch so einen Tick, wenn du die Mancherie aufmachst, die Packung, ne, die klassische Packung, dann esse ich da ein Muster rein.
Nein.
Also das heißt, wenn ich dann ich nehme erst den in der Mitte, ne? So. Und dann, wenn ich jetzt 2 habe, dann mache ich so, dass dann ändere ich wieder die Position, ja, dass das ein Muster ergibt. Und wenn beim 3. dann wird es ein neues Muster. Also immer, dass das nicht so einfach wie reingegriffen. Das ist mein kleiner Mancherie-Spaß, den ich habe. Und ich sehe auch sofort, wenn jemand anders dran war. Aber sonst ist keiner da in der Familie, der es mag. Das ist ja auch das Ding. Alle finden es sonst furchtbar, nur ich. Aber das ist schon sehr lustig, weil das ist so ein Spleen, den ich mir noch gönne.
Absolut.
Und ein Mancherie immer zwischendurch. Und ich esse aber auch nicht. Ich habe mich immer sehr gelernt, sehr bewusst nur, ne? Und das immer nur wenig zu machen. Und deswegen nehme ich dann wirklich nur 1. Und dann, also wenn ich es mal krachen lasse, 2. So, dann so. Und versucht das dann und dann zum nächsten wirklich viel Abstand zu haben, aber nicht, dass ich jetzt mich hinsetze und so eine ganze Packung. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine ganze Tafel Schokolade gegessen.
Ach.
Ja, es ist wirklich so. Weil ich eben schon früh, also jedenfalls seit ich mich erinnern kann, also so, ne, vielleicht habe ich es mit 5 oder 6 oder so gemacht, als ich noch eben zu dünn war. Nee, aber dann ab da, als ich dann eben Probleme im Gewicht hatte, war es immer schon Schokolade. Ich soll möglichst keine und wenn nur einen Riegel oder so, ne? Und deswegen habe ich immer wirklich nur, dass ich wenn höchstens einen Riegel mir genommen habe. Und vielleicht mal einen 2., wenn es ganz besonders war. Und deswegen immer ganz wenig. Und deswegen, wenn Leute mir erzählt haben, oh, eine Tafel Schokolade haue ich so rein. Also da bin ich immer ganz, nur ganz bewusst.
Die Selbstdisziplin vor,
Die ist immer da. Und ich esse es gerne. Und dann immer so einen kleinen. Also ich bin da immer dann so kleine. Dann habe ich auch nur so irgendwie abgepackt, dann so eine Kugel oder ein Mancherie oder so, dann mal zum Kaffee oder so, wenn ich das so mache.
Für und wenn ich dir jetzt umgekehrt sagen würde, pass auf, morgen ist hier alles vorbei. Meinetwegen auch übermorgen, damit du noch einen Moment, keine Ahnung, 48 Stunden noch. Es ist egal. Es ist egal für deine Bauchspeicheldrüse, es ist egal für deine Fettzellen, es ist egal für dein Gehirn, für Hosen, für den Bund, für alles, es ist egal. Ja. Wie sieht so ein Tag aus? Wie ist so ein Tag? Wie beginnt er? Wann beginnt er? Und wie geht er zu Ende? Dein letzter Tag essenstechnisch.
Essenstechnisch. Also dann würde ich wahrscheinlich dann würde ich frühstücken mit frischen Brötchen, Nutella.
Mit Butter drunter?
Mit Butter. Ja, ich bin mit Butter und Nutella und auch Marmelade, irgendeine schöne, wo Früchte drin sind.
Was für eine Marmelade?
Erdbeer würde ich, glaube ich, als erstes wählen. Vielleicht auch noch so, früher habe ich auch gern Kirsche gemocht oder auch Pflaumenmus. Und aber welche dann, also wo auch richtig Stücke drin sind, da muss ich so richtig schön dicke Stücke da haben. Und ja, damit würde ich dann und dann auch vielleicht noch ein bisschen und Schinken und Käse und sowas auch noch alles dabei. Also dann würde ich ja richtig schön Frühstück machen. Dann dann würde ich mittags mit Sicherheit Pasta. Und zwar eben auch entweder sowas in Richtung Amatriciana oder mit Garnelen oder auch dann vielleicht auch sowas wie Carbonara oder sowas, was ich ganz selten esse im Leben, weil es eben auch zu viel Kalorien hat. Aber wenn es dann eben egal wäre, würde ich das wahrscheinlich gerne oder im Parmesanleib und ja, also die leckeren
Trüffel.
Das würde ich dann machen und dann vielleicht... Dann würde ich abends, würde ich wahrscheinlich wirklich dann mal wieder das klassische Abendbrot und mit so einem richtig tollen Brot, was ich richtig liebe, so dieses
Schwarzbrot
klassisches, altes, so Steinofen, also was so wirklich im Steinofen Sauerteigbrot, was so mit einer tollen, knackigen Kruste, da gibt es so leckere und das dann nur mit so, mit gesalzener Butter. Und dann eben noch ein bisschen mit Schinken, Käse und sowas alles und das wären glaube ich schon so dieser und zwischendurch dann mal eine Lage Mancherie
und einfach und zum ersten Mal in deinem Leben Linz einfach so sechs hintereinander
essen. Und dann wirklich so eine ganze Packung, scheiß aufs Muster, gleich die ganze Packung fressen. Das wäre der letzte Tag, das würde ich dann tun.
Ja. Und dann klingelt jemand bei dir und sagt, aber Olli, Quatsch, das war doch nur ein Scherz. Ja. Hast du das wirklich geglaubt?
Scheiße.
Und dein ganzer Körper implodiert.
Ja, das ist ja lustig. Gott. Aber ich muss mir schon wieder neue Hosen kaufen. Ja, das passiert. Aber könnte ich dann auch mitleben. Ja.
Gut, wir gehen jetzt zu entweder oder. Marzipan.
Ja.
Basilikum.
Ja, mag ich.
Knoblauch.
Sehr, ja.
Fenchel.
Nein.
Rosenkohl.
Ja, wenn er gut gemacht ist und wenn er noch ein bisschen knackig und so ist. Zerkochter Rosenkohl ist ekelhaft, aber richtig guter und dann auch vielleicht mit ein bisschen Zwiebel, Speck etc. oder so, ist sehr lecker.
Blumenkohl?
Nee, nicht wirklich, finde ich langweilig. Nur wenn, da braucht man dann Soße zum Tunken und braune Butter und solches. Sonst habe ich selten guten Blumenkohl erlebt.
Grünkohl?
Ja, Grünkohl, ja, gern bin ich auch gern bei.
Harzer Käse?
Nein, da ärgert meine Frau mich immer mit. Die liebt Harzer Käse und zwei Sachen, die ich wirklich hasse, sind Harzer Käse und körniger Frischkäse. Hasse ich. Und dann immer, das ist fast immer im Kühlschrank. Und wenn meine Frau mich ärgert, macht sie ganz oft so, mach mal Augen zu und Mund auf und schiebt mir ein Stück Harzer Käse in den Mund. Und dann spucke ich den aus. Und dann,
dabei weißt du doch schon, was passiert.
Ja, ich weiß.
Dass du körniger Frischkäse sagst und nicht Hüttenkäse.
Ja, es war, weil wir den häufig dann hatten und dann nicht immer nur Hüttenkäse, sondern statt oft körniger.
Was ist denn da der Unterschied?
Das ist das Gleiche.
Rote Beete.
Ja, meine Frau kannte, bevor wir dann wieder zusammenkamen, gar nicht mal Rote Beete. Jetzt ist sie süchtig fast danach und macht fast jeden Tag was mit Rote Beete. Und ich auch. Nur ich habe es mir ein bisschen übergegessen, weil sie es so viel gemacht hat. Aber mag ich sie sehr, ja.
Innereien?
Nee, nicht wirklich. Okay.
Gorgonzola?
Auch nicht so meins, ist mir zu bitter.
Gut, bist du ein Apfelbeißer oder ein Apfelschneider?
Ich bin ein Apfelbeißer, aber ich bin zu faul, mir den Apfel zu schneiden. Wenn meine Frau den Apfel schneidet, bin ich ein begeisterter Apfelspaltenesser. Und dann esse ich auch viel mehr Apfel und ansonsten beiße ich.
Schwarzbrot mit Butter oder Weißbrot mit Öl?
Eigentlich lieber Schwarzbrot mit Butter. Obwohl man öfter Weißbrot mit Öl gerade beim Italiener immer so kriegt und dann tunkt man rein, obwohl man es vielleicht gar nicht sollte, aber dann lieber Schwarzbrot mit Butter.
Lakritz oder Weingummi?
Weingummi, Lakritz hasse ich.
Schokolade oder Chips?
Eher Schokolade.
Wurst oder Käse?
Schwer zu sagen. Dann vielleicht eher Käse, Ziegenkäse mag ich sehr gern, weil ich auch von anderen ein bisschen weg bin wegen Milch und so weiter. Scheiben Ziegenkäse mag ich wirklich richtig gern. Und Wurst bin ich nicht so, Wurst gar nicht so sehr, sondern wenn eher Schinken, also dann so das klassische, also vielleicht nicht so behandelt, aber so Wurstwaren mit Gesicht und anderem eher nicht, nein.
Gin oder Wodka?
Gin. Ich bin totaler Gin-Fan geworden seit einiger Zeit.
Reis oder Nudeln?
Nudeln.
Kartoffeln oder Reis?
Kartoffeln.
Kartoffeln oder Nudeln?
Nudeln. Oh, jetzt wird's aber richtig speziell. Da wird man aber hier richtig gegrillt.
Das ist es.
Das sind Fragen, die sind knallhart. Da kommt man nicht einfach so raus. Nee,
kommt man nicht. Hast du gleich gemerkt. Hast du gemerkt.
Da wird aber die Schraube immer weiter gedreht.
Wird sie. Aber jetzt löst sich die Schraube. Jetzt gehen wir wirklich dahingehend ins Finale, dass ich dich frage, wenn du ein gutes Essen in einem guten Restaurant hinter dir hast und es ist noch ein bisschen Platz in deinem Magen, und die Kellnerin kommt an den Tisch, der Kellner, und sagt, möchten Sie noch ein Dessert haben? Möchten Sie noch einen Schnaps aufs Haus? Was machst du? Was trinkst du? Was isst du? Und zum Schluss das Dessert.
Dessert, ja, aus Vernunftsgründen oft nicht, aber wenn es was Gutes gibt, dann schon, aber nicht so diese dicken Schokoladengeschichten oder irgend sowas alles, das ist mir dann immer zu viel. Sehr gern Eis eigentlich, irgendwas mit Eis.
Eine Kugel Eis?
Was Schönes haben. Ich liebe auch so einen Klassiker, den es früher auch oft gab und den man nur selten, aber wenn ich den auf einer Karte finde, nehme ich es immer sofort. Vanilleeis mit heißer Schokoladensoße.
Oh, das gibt's wirklich gar nicht mehr.
Gibt's ganz selten. Und wenn du das in manchen Läden, wenn es auch eine selbstgemachte Schokoladensoße oder mal war, herrlich. Oder auch für früher Vanilleeis mit heißen Himbeeren. Das gab's in meiner Kindheit noch viel. Und jetzt nur noch sehr selten, wenn ich das sehe, da bin ich sofort dabei.
Was wirst du heute noch essen?
Gute Frage. Also nee, heute Abend, ich bin verabredet und wir gehen italienisch essen.
Was denkst du, wirst du heute Abend bestellen?
Ich denke heute Abend, ich weiß, dass ich da eigentlich fast immer als Vorspeise sind, immer machen die so Calamaretti und Garnelen oder Oktopus oder so, immer so in der Pfanne, ein bisschen pikant in Olivenöl mit Knoblauch und sowas. Das nehme ich fast immer da als Vorspeise, das ist super lecker. Abends Pasta bin ich meistens nicht dabei, dann wird es wahrscheinlich irgendwas, entweder mal wieder einen frischen Fisch, weil das finde ich auch super, wenn du beim Italiener richtig toll gemachten frischen Fisch bekommst, Dorade oder Zander oder auch Seezunge oder sowas, das finde ich immer super. Oder auch irgendwas Schönes mit Fleisch, auch weil die machen tolles Salto in Bocca oder sowas, das bin ich auch gern, aber wird wahrscheinlich sowas sein mit Gemüse und dann werde ich fragen, ob sie mir noch ein paar Zwiebeln extra haben.
Natürlich, und so schließt sich der Kreis. Ja. Ich danke dir sehr.
Danke auch, das war sehr schön und jetzt freut mich auch, dass ich gleich essen gehe, weil jetzt habe ich gut Appetit bekommen.
Ich habe auch Hunger.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.